feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Mit diesen Worten aus dem Psalmen grüße ich Sie und euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Diese Worte geben dem heutigen Sonntag seinen Namen, Okuli. Augen heißt das. Und so sind wir hier, um unsere Augen zu öffnen für Gottes Wort, für Gottes Gnade, für Gottes Kraft. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Begrüßen möchte ich besonders alle, deren Augen voller Tränen sind, weil sie Abschied nehmen mussten. Willkommen den Angehörigen von Alexander Sichwart. Wir schließen sie besonders ein in unser Gebet. Oculi nostri ad dominum Deum, so auf Latein. Und das wollen wir jetzt singen und damit unseren Psalm rahmen. Deswegen bitte ich Sie aufzuschlagen, zwei Dinge nahezu gleichzeitig. Die Nummer 713 und diesen Liedruf Oculi nostri ad dominum Deum, 789,5. Wir singen ihn eingangs, bevor wir im Wechsel den Psalm beten und dann noch zum Schluss. Und jetzt müssen Sie sich noch was merken. Sie bleiben zum einen gerne sitzen. Das haben wir in unserer Klausur beschlossen, es bis auf Weiteres so zu tun. Manche haben es noch nicht mitbekommen. Und im Wechsel beten wir es so, dass die Orgelseite mit mir beginnt und die andere Seite mit Jenny Hahn. Oculi nostri ad dominum Deum. Dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist.
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten.
Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden.
Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich.
Oculi nostri ad dominum Deum.
Oculi nostri ad dominum Deum. Oculi nostri ad dominum Deum.
Wir kommen vor Gott zusammen, so wie wir sind, und bitten ihn um sein Erbarmen. Als ob meine Augen stets auf dich gerichtet wären, mein Gott. Es fällt mir schwer. So viel anderes ist zu sehen, so viel ist zu tun, so viel ist zu bedenken, glaube ich zumindest. Als ob meine Schritte immer festen Halt fänden. Zu unsicher ist oft der Weg. Zu viele Richtungen, die mich verwirren. Jetzt möchte ich meine Augen auf dich richten, Gott. Möchte deinen Halt spüren. In und trotz allem, was ich mitbringe und dir hinhalte. Gott, erbarme dich. Gott hat sich über uns erbarmt. Hört auf den Zuspruch der Schrift. Siehe, das Auge Gottes achtet auf alle, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Lob singen Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Der Herr sei mit euch. Gott, wenn wir hier zusammenkommen, um miteinander zu singen und zu beten, um auf die alten Worte zu hören, wie sie immer wieder anders und neu klingen, dann hoffen wir, etwas von dir zu spüren und deiner Nähe. Schenke sie uns. Schenke uns deinen liebevollen Blick, damit wir unsere Augen öffnen, klarer sehen, damit wir deinen Trost nicht übersehen, damit wir unser Leben im Licht deiner Kraft ansehen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums, vom Ernst der Nachfolge. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Lasset uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in einem der dichtesten Kapitel des Lukas-Evangeliums und überhaupt des dichtesten Kapitels des Lebens von Jesus. Dieses Kapitel 22 beginnt erstmal damit, dass der Satan in das Böse in Judas fährt und er den Deal mit den Hohepriestern ausmacht, wie er Jesus am besten ausliefert. Dann kommt das Passafest, was noch vorbereitet werden muss und von dem Jesus weiß, es ist das Letzte, was er erleben wird. Es ist das letzte Mal. Jesus wird deswegen Brot und Wein auf ganz besondere Weise mit seinen Jüngerinnen und Jüngern teilen. Der, der mich verrät, sitzt mit am Tisch, wird er sagen. Dann geraten die Jünger in Streit, wer wohl der Beste ist. Petrus tut sich hervor, aber Jesus nimmt ihn die Luft. Der Hahn wird nicht krähen, da hast du mich schon dreimal verraten. Und dann sollen sich die Jünger tatsächlich ein Schwert zulegen. Aber nicht zu viel, nicht gleich zwei. Es ist genug, mahnt Jesus. Und dann geht er zum Ölberg, allein zum Gebet und fleht Gott, ich möchte das nicht, lass es an mir vorübergehen. aber nicht ich bin's, sondern dein Wille. Und als er zurückkommt, sieht er seine Jünger schlafend vor Traurigkeit. Irgendwann ist es einfach zu viel. Warum liegt ihr hier untätig herum, steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt? Und dann passiert Folgendes. Ich lese aus der Bibel in gerechter Sprache. Er sprach noch, da seht, eine Schar Menschen war da, und derjenige, der Judas hieß, einer der zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, mit einem Kuss lieferst du mich aus? Als aber die um ihn herum sahen, was bevorstand, sagten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Sklaven des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lasst es damit genug sein. Und er berührte das Ohr und heilte ihn. Jesus sagte aber zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm herangekommen waren, ihr seid ausgezogen mit Schwertern und Stöcken wie gegen einen Aufständischen. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und es herrscht die Finsternis. Können Waffen Frieden schaffen? Vor ein paar Wochen hat Die Zeit, die Zeitschrift, mit dieser Frage getitelt und zum ersten Mal seit Langem, so mein Eindruck, wird jenseits von Weihnachten und Ostern mal etwas erwartet vom Christentum, von der Kirche, von ihren Vertreterinnen. Waffen ja oder nein? Bitte Kirche, gib uns doch mal einen fundierten Input, die Welt in Schach hält. Im Hintergrund dieses Titels war ein Streitgespräch zwischen Margot Käßmann, ehemalige EKD-Ratsvorsitzende, und Petra Bahr, Regionalbischöfin in Berlin-Brandenburg. Auf der Seite Glauben und Zweifel wurde es dann konkret. Zwei führende Frauen der evangelischen Kirche haben sich fundiert und auf Basis gesellschaftspolitischer Meinungen sich mit der Frage nach Waffen auseinandergesetzt und kamen zu zwei völlig verschiedenen Schlüssen. Petra Bahr sagt, so furchtbar es ist, es braucht Waffen, damit Putin merkt, dass er mehr zu verlieren hat, wenn er sich nicht aus der Ukraine zurückzieht. Margot Käßmann entgegnet, es verstört den Angreifer, wenn der Angegriffene die andere Wange hinhält, weil er das nicht erwartet. So zwingt man den Aggressor, aus der Logik des Kriegs herauszutreten. Nur so wird die Gewaltspirale unterbrochen. Petra Bahr, alle Verhandlungsansätze sind bisher an den Machtgelüsten Putins gescheitert. Gestern erzählte eine Freundin aus Heidelberg von einer Podiumsdiskussion, bei der es auch um die Frage ging, was sagen die Kirchen zu Waffenlieferungen? Und auch dort gab es prominente Gäste. Christoph Strohm, Professor für Kirchengeschichte aus Heidelberg, war zu Gast und überzeugte mit seiner Meinung. Einem solchen Maß an Bösem, wie es uns in der Ukraine gerade begegnet, muss man Einhalt gebieten. Als Kirchenhistoriker hat er sich intensiv mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus beschäftigt. Im Hintergrund seiner Argumentation steht eine Idee, die hilfreich sein kann, um sich als Christin in Fragen von Krieg und Frieden vielleicht ein bisschen zu positionieren. Er beruft sich auf Gedanken von Martin Luther. Man nennt das in der Theologie die Zwei-Regimenten-Lehre. Mit meiner Freundin haben wir uns gefragt, ob man ihnen einen kurzen Infoblock dazu in einer Predigt zumuten darf. Und wir haben entschieden, ja. Das geht nur ganz grob und die Theologinnendichte hier ist zu hoch. Das kann später noch ergänzt und von Profis in der Schule noch einmal besser erklärt werden vielleicht. Martin Luther unterscheidet zwischen dem weltlichen und dem geistlichen Bereich des Lebens. Beide Bereiche sind verschieden, aber in beiden Bereichen wirkt Gott in der Welt. Im weltlichen Bereich geht es darum, die Auswirkungen der Sünde zu begrenzen. Im Klartext heißt das, Staat und Politik müssen dafür sorgen, dass die Menschen einander nicht umbringen, dass Frauen nicht vergewaltigt werden, dass die Würde des Menschen geachtet wird. Kurz, dem Bösen Stopp sagen durch Politik. Dabei sind die Politiker in den Worten Martin Luthers mit den Händen an die zweite Tafel der 10 Gebote gebunden. In der 3. Klasse haben wir das gerade gelernt. Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen. Neben diesem weltlichen Bereich gibt es nun einen geistlichen Bereich des Lebens. In diesem geht es natürlich auch darum, wie Menschen sicher leben können. Aber es geht darüber hinaus vor allem darum, dass die Menschen im Glauben leben können. Trost in Wort Gottes finden, auf die Auferstehung der Toten und auf Gottes Gnade vertrauen. Es geht also mehr um das innere geistliche Leben vor Gott. Und Richtschnur im geistlichen Bereich ist das Wort Gottes, lebendig geworden in Jesus Christus. Nun sagt jener, der Jesus Christus, in seiner berühmten Bergpredigt: Liebet eure Feinde. Und wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die linke hin. Vor der Unterscheidung des Lebens in einen weltlichen und einen geistlichen Bereich ist nun die große Frage: Gilt diese radikale Form der Feindesliebe nur im geistlichen Bereich, weil sie auf eine Art getrennt ist vom weltlichen Bereich? Eine Antwort kann sein, dieses Gebot gilt immer, aber nur unter der Voraussetzung, dass man sich im weltlichen Miteinander auf bestimmte Grundregeln geeinigt hat und dass sie auch eingehalten werden. Aber wenn das Miteinander im weltlichen Bereich eskaliert, wenn die Grundregeln nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel du sollst nicht töten, wenn Unschuldige abgeschlachtet werden, dann wäre es in dieser Argumentation falsch, in der Krise der Welt zu sagen: Wehr dich nicht, halte die andere Wange auch hin, als ob Gott sagte: Du bist doch ein Christ, hör auf Jesu Worte und lass dich und andere töten. Vor diesem Hintergrund ist es auch als Christin bei einem brutalen Angriffskrieg durchaus möglich, manche sagen nötig, zu sagen: Ja, es braucht Waffenlieferungen, damit sich die Menschen verteidigen können. Auch wenn ich als Christin davon überzeugt bin, die einzig wahre Welt ist eine ohne Gewalt. Die Frage ist nur, ob wir die je herstellen können. Die Frage nach Waffenlieferung bleibt aber trotzdem total komplex, denn wo ist das richtige Maß? Wenn der Chef des Bundeswehrverbandes vor wenigen Tagen sagt, wir brauchen eine Kriegswirtschaft, dann bekomme ich riesengroße Angst. Geht es dann noch darum, dem Vernichtungswillen von Kriegstreibern Grenzen aufzuzeigen? Oder läuft nicht doch alles aus dem Ruder? Da möchte ich als Christin ganz klar protestieren. Unsere biblischen Erzählungen stammen aus einer Zeit, die geprägt war von Gewalt und Gegengewalt. Die bittere Kulisse ist ein unterdrückerisches Regime voller Gewalt. Und da kommt es nun zu folgender Szene. Ich wiederhole sie noch mal kurz. Jesus war gerade noch allein am Beten und dann kommt er zurück zu den Jüngern und Judas kommt zu ihm und will ihn küssen. Und Jesus sagt: Judas, mit einem Kuss lieferst du mich aus? Die Jünger wachen nun endlich auf und kapieren, wie gefährdet ihr Herr ist und fragen aufgeregt: Sollen wir mit dem Schwert draufschlagen? Und Jesus kann noch nicht mal antworten, da haut einer einem Sklaven der hohen Priester das rechte Ohr ab. Und Jesus sagt: Lasst es damit genug sein. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es ist übrigens nicht zufällig das rechte Ohr. Die rechte Seite steht für die Würde eines Menschen. Jesus bremst nicht nur seine gewaltbereiten Jünger aus, lasst es damit genug sein, sondern er gibt dem Verletzten seine Würde zurück. Er heilt seine rechte Seite. Das ist doch ein glasklares Plädoyer für keine Gewalt, kein Frieden mit Waffen. Doch es ist so einfach nicht, auch nicht in der biblischen Welt. Denn kurz zuvor, als sie gerade Brot und Wein miteinander geteilt hatten, hat der Jesus, von dem man weiß, dass er gesagt hat: Liebet eure Feinde Und wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die linke hin. Genau der hat erlaubt, kurz vor seinem Tod allerdings erst, dass seine Jünger ein Schwert haben dürfen. Denn er sagt zu ihnen im 22. Kapitel: Wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche, und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe es, ein Schwert. Die Jünger schienen präpariert gewesen zu sein, denn sie antworten: Herr, siehe, hier sind sogar gleich zwei Schwerter. Dann sagte er zu ihnen: Es ist genug. Woher dieser Sinneswandel bei Jesus? Halt ihm doch dann auch die andere Pfacke hin. Und hier kauft euch ein Schwert. Weil er die Gefahr kennt, die denen droht, die sich zu ihm bekennen. Jesus, wie ihn das Lukas-Evangelium erinnert, war offenbar nicht gegen den Besitz eines Schwertes, nicht gegen die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Zumindest dann, als die Lage sich zugespitzt hat. Nicht anders kann ich es mir erklären. Aber er begrenzt den Gebrauch auch. Es ist genug, sagt er, als die Jünger übereifrig sagen: Nicht nur eins, wir haben ja gleich zwei Schwerter, Meister. Und als kurz danach Judas ihn ausliefert und ein anderer Jünger genau dieses Schwert nutzt, um einem Sklaven das rechte Ohr abzuschlagen, ist Jesus noch deutlicher. Lasst es damit genug sein. Ein Stoppschild nach dem nächsten stellt Jesus auf. Bitte Maß halten. Bitte lasst es nicht eskalieren. Sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Die Frage der Jünger ist auch meine. Wenn ich an die Menschen in der Ukraine denke oder an die Menschen im Jemen, in Syrien, an die Alleingelassenen in Afghanistan. Jesus gibt keine eindeutige Antwort. Er hat das Schwert fast gefordert sogar, aber nicht zu viel. Und er wehrt sich dagegen, dass die Jünger dem Schwächsten seine Würde nehmen und diesem Gewalt antun. Denn der Sklave ist damals das Allerletzte in der Rangordnung. Auch möchte Jesus nicht mit dem Schwert verteidigt werden. Sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Ich bleibe mit mehr Fragen als Antworten zurück. Lasst es damit genug sein. Die Eskalation schadet nur den Schwächsten. Können also Waffen Frieden schaffen? Ich glaube, sie können die Abwesenheit von Krieg schaffen. Den Frieden, wie Jesus ihn gibt, den finden wir so niemals. Aber können wir ihn überhaupt selbst finden? Kauft ein Schwert, sagt Jesus, aber er sagt auch, es ist genug. Und als die Gewalt zu brodeln anfängt, lasst es damit genug sein. Ich bleibe hängen an dem Eindruck, dass all diese Sätze wie Stoppschilder sind für den Frieden. Vielleicht hilft dieser Gedanke ein klitzekleines bisschen weiter. Im klaren Wissen darum, wie begrenzt unsere Perspektiven sind, wie groß das Dilemma und wie noch größer aber die Worte Jesu: Lasst es damit genug sein. Dass das die Worte der Kriegstreiber und Mörder und Machtgeilen sind, das wäre mein größter Wunsch. Lasst es damit genug sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder. Amen. Thank you. Lasst uns miteinander und füreinander Fürbitte halten. Wir singen dazu den Liedruf 178,11, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du bietest der Gewalt Einhalt. Lass es damit genug sein. Du hältst uns deine Liebe vor Augen. Öffne unsere Augen und nimm du uns mit ins Leben. Wir rufen gemeinsam.
Wir bitten dich für die Menschen in Angst vor Schüssen und Übergriffen, auf der Flucht, verfolgt, gequält, ohne Obdach. Nimm denen die Macht, die von der Angst profitieren. Du bist das Leben. Jesus Christus, nimm uns mit ins Leben. Wir rufen.
Wir bitten dich für die Schmerzgeplagten, in Krankenzimmern, auf Intensivstationen, an den Sterbebetten. Lindere die Schmerzen. Lass es hell werden, wo der Schmerz herrscht. Du bist das Leben. Jesus Christus, nimm uns mit ins Leben. Wir rufen.
Wir bitten dich für die Opfer des Amoklaufs in Hamburg, die Verletzten, die Traumatisierten und die ganze Gemeinde, für die Einsatzkräfte. Trockne die Tränen, sei im Entsetzen an ihrer Seite und höre ihre Klage. Du bist das Leben. Jesus Christus, nimm uns mit ins Leben. Wir rufen.
Wir bitten dich für die Einflussreichen in unserem Land, in Gerichtssälen, an Verhandlungstischen, in Redaktionsräumen und Fernsehstudios. Halte ihnen deine Gebote vor, öffne ihre Herzen für die Liebe zu dir und den Menschen. Du bist das Leben. Jesus Christus, nimm uns mit ins Leben. Wir rufen.
Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, in den kleinen Gemeinden, in den Gemeinschaften, auf der Suche danach, dich glaubwürdig zu bezeugen, in der Sorge vor der Zukunft, überzeugt von deiner Liebe für alle Menschen, bunt und divers, kreativ und schöpferisch, antworte auf Zweifel und Zwiespalt.
Besonders denken wir heute an die Angehörigen von Alexander Sichwart. Trockne ihre Tränen, segne sie und führe sie bei Zeiten wieder ins Leben. Im Vertrauen, dass unsere Verstorbenen von deiner Liebe getragen sind. Du bist das Leben, Gott. Du bist das Leben, Jesus Christus. Wer dir nachfolgt, findet das Leben. In der Stille bringen wir vor dich, was du von uns noch wissen sollst. Herr, nimm du unsere Bitten auf, nimm du sie uns ab. Wir rufen gemeinsam. Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Folgendes möchte ich Ihnen noch mitteilen. Wir haben Abschied genommen von Alexander Sichwart. Er ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Am Dienstag, vergangenen Dienstag, den 7. März, ist er hier in Gonsenheim bestattet worden. Seinen Angehörigen gilt unser besonderer Gruß. Wir feiern Gottesdienst nächste Woche wieder in der Kirche um 10 Uhr. Und wir laden schon vorher am Mittwoch ein zum Friedensgebet um 18 Uhr. Am Samstag, den 18. März, gibt es ein kleines Blockflötenkonzert, der kleine Stern. Ein Angebot sozusagen besonders für Familien. Der Ökumenische Blockflötenkreis in Mainz-Gonsenheim freut sich auf sein erstes Konzert nach einer langen, langen Corona-Pause. Und gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden sie den kleinen Stern von Johannes Bornmann zum Leuchten bringen. Das Konzert dauert ungefähr eine Stunde und ist sehr kurzweilig. So steht hier, weil zwischen Erzähltext und Musik ganz viel Wechsel ist. Herzliche Einladung und erzählen Sie es bitte gerne weiter. Wir möchten auch schon mal voraus einladen zu all dem, was in der Oster- und in der Karwoche vorher stattfindet. Denn es findet alles so statt, wie es vor Corona war. Und es gibt aber auch Besonderheiten. Wir werden an Gründonnerstag ein besonderes Abendmahl feiern, ein sogenanntes Feierabendmahl. Wir werden in Erinnerung an das Essen und Trinken damals, wie es war, auch im Gottesdienst werden wir hier richtig zusammen essen und trinken und Abendmahl feiern. Das sei schon mal erwähnt, wir werden es auch bewerben. Aber wir möchten Sie herzlich dazu einladen und wir werden Osternacht feiern und all das, was Sie zum Teil vermisst haben. Letztes Jahr haben wir ja schon ein bisschen begonnen, aber dieses Jahr gibt es wieder unser volles Programm. Herzliche Einladung. Die Kollekte des letzten Sonntags möchte ich Ihnen noch mitteilen. Sie war gemeinsam mit dem Freitag vorher für die Zwecke des Weltgebetstags bestimmt und erbrachte insgesamt 1.374 Euro. Und ich soll und schließe mich an dem Dank des Weltgebetstagsteams herzlich anschließen, das sehr, sehr, sehr beglückt ist über diese große Unterstützung und das bietet vor allem Mädchen und Frauen auf unterschiedlichen Gebieten auf der Welt Hilfe an, ihr Leben selbstständig in die Hand zu nehmen. Dafür sind die Zwecke da. Herzlichen Dank allen Geberinnen und Gebern. Und die heutige Kollekte ist bestimmt für die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie Hessen. Wohnungsnotfallhilfe, das spricht für sich. Wir legen Ihnen diese Kollekte sehr ans Herz. Und zum Schluss noch eine musikalische Information. Wir hörten eingangs schon wundervolle Musik von Johann Sebastian Bach, gespielt von Peter Paunitz, ein Präludium und eine Fuge in G-Moll. Und genau das Gleiche hören wir auch zum Auszug, allerdings in D-Moll. Und nun lasst uns gemeinsam Da wohnt ein Sehnen miteinander zum Abschluss singen. Die Nummer 102 im EG Plus.
Musik.
Und im Anschluss sind Sie ganz herzlich eingeladen, an diesem Wintertag sich noch ein bisschen aufzuwärmen bei einer Tasse Tee und Kaffee. Und nun geht in euer Leben als Gesegnete. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir hören noch Musik.